Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Wir haben auch diese Folge in zwei Teile geteilt. In beiden Teilen reden wir mit Hagen Domaschka vom Serbski Sejm, einem selbstorganisierten Parlament der SorbInnen. Im ersten Teil reden wir vor allem darüber, wer die SorbInnen sind und wie politisch mit nationalen Minderheiten umgegangen wird, aber auch darüber, wie Hagen sich eine Utopie für die SorbInnen vorstellt. Im zweiten Teil gehen wir dann auch mehr auf die Arbeit des Serbski Sejm ein. Außerdem ein Riesendank an das Koloradio in Dresden, wo wir diese beiden Folgen aufnehmen konnten. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu Wie wir schon anders leben, der Realutopien-Podcast. Ich bin Luva.
Und ich bin Alex.
Wie schön, dass ihr zu uns gefunden habt.
In unserem Podcast werden wir uns in jeder Folge mit einem Teilbereich gelebter Utopien beschäftigen.
Dafür werden wir gemeinsam lernen, aber auch verlernen, um uns eine andere Welt vorstellen zu können.
Denn wir fragen uns, wie wir jetzt schon anders leben können.
Und heute fragen wir uns das zusammen mit Hagen. Und dafür haben wir einige Fragen mitgebracht. Hagen, vielleicht magst du dich ganz am Anfang einmal vorstellen und ja auch deine Motivation, wie du hier bei uns gelandet bist, mit nennen.
Vitaite, ihr beiden. Das ist dual, eine seltene Sache, die es in ganz wenigen Sprachen noch gibt. Im Sorbischen haben wir das. Seid willkommen. Und ich freue mich, dass ihr mich angesprochen habt und mache gerne heute mit euch hier den Podcast, um ein bisschen was zu erzählen über etwas, was vielleicht viele gerade so in der linken Bubble nicht kennen oder sich nicht so sehr damit auseinandersetzen. Es soll darum gehen, wie eine nationale Minderheit, ein kleines Volk in einem großen Staat, politisch vertreten sein kann, sein könnte und welche Probleme und Konflikte es gibt. Und das ist so mein Ding, womit ich mich beschäftige und hoffe, dass wir heute hier den Leuten was Interessantes bieten können.
Ja, richtig cool. Danke, dass du da bist. Wir werden wie sonst auch immer erstmal über Kritik sprechen und wie gerade in Deutschland mit den Sorben und Sorbinnen umgegangen wird, uns dann eine Utopie ausmalen und im zweiten Teil, den ihr dann extra anhören könnt, sprechen wir über die Realutopie, über Serbski Sejm. Genau, und dann erfahrt ihr auch, was es ist.
Fangen wir mal direkt an mit dem Kritikteil. Was ist denn der Umgang mit nationalen Minderheiten aktuell in Deutschland? Und wie hat sich das historisch so entwickelt, wenn du darüber auch noch eingehen willst, vor allem in Bezug auf die Sorben und SorbInnen?
Genau. Also der Begriff ist schon mal für mich ein bisschen problematisch. Minderheit ist wertend, ist also was Negatives eigentlich. Ich verstehe allerdings, wo das herkommt, das ist so gewachsen. Wenn man jetzt ganz weit zurückgeht, dann sieht man, dass die Region, in der wir jetzt hier sind, also Ostdeutschland, Dresden heute hier, die Lausitz ist nicht weit weg, dass das mal Teil eines größeren Gebietes war, der nach der Völkerwanderung von slawischen Stämmen besiedelt wurde, die, wie man heute weiß, durch ganz brandneue molekulargenetische Untersuchungen vom MPI in Leipzig aus der Nordukraine stammen. Also dort sind unsere Vorfahren mal hergekommen. Die haben das Gebiet östlich Elbe und Saale an so einer Linie von Lübeck bis Nürnberg besiedelt. Und es folgten also einige Jahrhunderte, die unter unterschiedlichen Labeln heutzutage beschrieben werden. Früher nannte man das mal die Ostkolonisation. Und dieser Prozess hat sich über Jahrhunderte erstreckt und gipfelte dann im 19. Jahrhundert in dem Nationalstaatsgedanken, der größten Pest, die es je gab, aus meiner Sicht, auch für andere Regionen in Europa. Denn ein Nationalstaat, schon gar ein Deutscher, ist das hier nie gewesen. Es war immer eine gemischt besiedelte Region von ganz vielen Sprachen und Kulturen. Und die Idee, dass da jetzt eine irgendwie der Standard sein soll, ist problematisch. Im Ostteil Deutschlands gab es dann die DDR, auch eine Diktatur, aber die hat als Aushängeschild diese Minderheitenpolitik, ja, sagen wir mal, stark in den Mittelpunkt gerückt, hat viel ermöglicht, hat aber auch eine starke Kontrolle ausgeübt Und am Ende, unterm Strich, gab es auch sehr viele negative Effekte dadurch. Und im Westteil Deutschlands wurde das Thema einfach völlig vergessen. Obwohl natürlich dort auch angestammte nationale Minderheiten leben, zum Beispiel die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein, die also aus historischen Grenzverschiebungen dort auf deutschem Staatsgebiet lebt. Die friesische Volksgruppe, wie sie sich selbst bezeichnet, an mehreren Orten in Norddeutschland, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Und dann gibt's ja auch noch die Sinti und Roma, die überall sind und auch eigene Sprache sprechen, eigene Kultur haben und sich auch als Volk sehen. Und trotzdem hat man damals im Grundgesetz in Westdeutschland also darauf keinen Bezug genommen. Und mit der Wiedervereinigung ist dann das Grundgesetz wieder auf die ehemalige DDR ausgedehnt worden und damit ist der auf dem Papier sehr hohe Status, der uns als sorbischem Volk hier in der DDR, ehemaligen DDR, gewährt war, verschwunden. Und das ist zwar noch in den Länderverfassungen von Sachsen und Brandenburg im Verfassungsrang, aber nicht mehr im Grundgesetz.
Kannst du vielleicht nochmal, also wir reden ja jetzt vor allem über die SorbInnen, kannst du vielleicht nochmal sagen, wie viele SorbInnen es gibt und wo genau sie eigentlich leben? Du hast es jetzt eigentlich schon mal gesagt, aber vielleicht nochmal so die Hard Facts quasi. Okay. So.
Also hier in der Lausitz, nicht hier in Dresden, aber in der Lausitz ist das Gebiet, wo Menschen, die sorbische Sprache sprechen, oder sorbischen Sprachen sprechen, um genau zu sein, und bestimmte eigene Kultur haben, über die ganzen Jahrhunderte geblieben und sind heute noch da. Und von der Anzahl gibt es unterschiedliche Betrachtungswinkel, sage ich mal vorsichtig. Erstmal ist wichtig festzuhalten, dass es keine offizielle Zahl gibt. Und die soll es auch nicht geben, meiner Meinung nach. Es gibt auch keine Listen oder Verzeichnisse. Das ist einfach mit der Erfahrung des Nationalsozialismus gut zu erklären. Man will das nicht unbedingt, dass man einfach eine Liste nimmt und dann die Türen abklopfen kann und alle abholen kann, wie es mit anderen leider schon geschehen ist. Und deswegen gibt es keine offizielle Zahl. Aber es gibt natürlich verschiedene Schätzungen und Befragungen. Und da sind wir in so einem Bereich von 15.000 bis 150.000 Menschen. 15.000 ist so die Untergrenze, wo man sagt, das sind die, die die sorbischen Sprachen sprechen, im Alltag wohlgemerkt, also als Alltagssprache. Und 150.000, das sind die, die sagen, in meiner Familie habe ich sorbische Vorfahren, ich weiß das, bin mir dessen bewusst, und es spielt für mich vielleicht auch eine Rolle, vielleicht auch nicht, aber ich weiß es zumindest. Das sind so circa 150.000 und das sind die Zahlen, die so kursieren in Wikipedia und diversen Nachschlagewerken stehen manchmal so 50 oder 60.000. Das sind aber Zahlen, die eigentlich nicht belastbar sind, die aus früheren Zeiten von Jahrzehnten stammen und die aber immer wieder kolportiert werden. Ich sage lieber 15 bis 150.000. Und da kann man auch die verschiedenen Perspektiven, die es im sorbischen Volk nämlich gibt, auch besser wiederfinden. Es gibt nämlich ganz viele, die die Sprachen nicht im Alltag sprechen, in Klammern können. Und die finden sich bei den 15.000 zum Beispiel nicht wieder. Die würden sich aber trotzdem dazu rechnen. Zum Beispiel ich selbst.
Ja. Hast du Lust, noch zwei, drei Sätze mehr dazu zu sagen, wieso dein Bezug zum Sorbischen ist? Vielleicht auch, wo du das alles gelernt hast, was du uns gerade mitgegeben hast, wieso dein Bezug zum Sorbischsein ist?
Also ich bin in der Lausitz aufgewachsen, in Hoyerswerda. Das ist in der mittleren Lausitz, an der Grenze von Sachsen zu Brandenburg. Zählt noch zu Sachsen heutzutage. Und ein Teil meiner Familie kommt aus der Gegend. Deswegen habe ich das also als Kind ganz klar aufgenommen. Bei den Familienfeiern wurden auch sorbische Lieder gesungen. Ansonsten hatte ich in meiner Kindheit und Jugend wenig Bezug dahin, außer das wahrzunehmen, dass zweisprachige Schilder an den Ortschaften stehen und Beschriftungen und solche Dinge, wurde das sehr wenig thematisiert. Also in der Schule zum Beispiel war das ein absolutes Randthema, obwohl das in der Lausitz war. Also das war zu DDR-Zeiten wohlgemerkt, meine Schulzeit. Obwohl es theoretisch schon einen hohen Stellenwert hatte, war das für uns ein absolutes Randthema. Und es war auch in meinem Kopf nur ein Randthema. Mhm. Und eigentlich habe ich angefangen, mich wirklich damit auseinanderzusetzen, als ich dann nach Dresden gezogen bin zum Studium und hier sesshaft geworden bin, aus verschiedenen Gründen. Und dann habe ich eigentlich erst erkannt, was das bedeutet. Ja, also das in der Lausitz vor allem eine ganz große Besonderheit existiert mit einer zweiten nicht-deutschen Sprache, die dort ansässig ist und die ein ganzes eigenes Universum mit sich bringt. Von Musik, Literatur, Theater, Brauchtum, Sagen, mit lokalen Bezug, was man sich leichter erschließen kann oder vielleicht auch nur erschließen kann, wenn man die Sprache dabei behält. Und dann ist mir bewusst geworden, dass in meiner Familie etwas vorgegangen ist, was mich entrüstet hat und was mich bis heute eigentlich nicht zur Ruhe kommen lässt, denn die haben das einfach selber aufgegeben. In der Generation meiner Großeltern und Urgroßeltern. Und damit waren die aber in der Region, in der mittleren Lausitz, typisch. Also es ist dort der Mehrheit so gegangen, sodass dort heute fast niemand mehr die sorbische Sprache spricht. Mhm. Und das lässt mir keine Ruhe. Das sind Mechanismen, wie ich eben mir heute glaube, erarbeitet zu haben, die mit Machtungleichgewicht zu tun haben und die zutiefst schädlich sind und ein Symptom sind für andere Dinge, die auch in unserer Gesellschaft schiefgehen, wo das so ähnlich ist. Und da diese Parallele, die motiviert mich und die treibt mich an, mich da zu engagieren. Und ich würde gerne sehen, dass die Situation des Sorbischen sich verbessert. Und ich hoffe, dass die Erkenntnis, warum das so sein sollte und wie man dahin kommt, auch bei anderen Problemen zu einem Umdenken führt.
Ja, du hast es ja gerade auch schon anhand von deiner eigenen Geschichte erzählt, aber vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen größer fassen. Also wie ist denn gerade aktuell der gesellschaftliche und politische Umgang in unserer Gesellschaft oder in Sachsen mit den SorbInnen?
Also es wird besser. Das ist vielleicht mal eine gute Nachricht am Anfang.
Sehr schön.
Genau. Wir wollen ja auch nicht irgendwie den Eindruck erwecken, hier nur zu meckern oder so. Es wird besser, aber wir fangen auf einem ganz kleinen Niveau an. Heute fahren also Regionalzüge von Dresden in die Lausitz bis Görlitz und da ist draußen eben eine sorbische Beschriftung dran, die auch aktiv auffordert, sich damit auseinanderzusetzen, die Sprache wahrzunehmen, vielleicht auch sogar zu benutzen. Und das ist eine Imagekampagne, die wird vom Land bezahlt. Das ist gut. Heute findet man teilweise auch in anderen Zügen zweisprachige Beschriftungen, teilweise auch zweisprachige Ansagen in den Nahverkehrslinien. Das gab es also vor nicht allzu langer Zeit noch nicht. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die das wahrnehmen, dass da was Besonderes ist in der Lausitz und sich dafür interessieren. Also Leute, die von außerhalb kommen und das erkennen. Und das ist auch gut. Also wir sind in verschiedenen Gesetzestexten erwähnt. Es ist klar, dass es uns gibt. Der Staat sagt auch, ja, doch, wir müssen auch extra Geld in die Hand nehmen, zusätzlich, was wir in die Hand nehmen, um euch zu fördern, mit euren eigenen Dingen und Problemen und Institutionen. Und natürlich, es gibt zweisprachige Schilder und solche Sachen, aber es gibt kaum Mitbestimmung. Also wir können nicht mitreden, sondern der Staat ist wie der große Onkel oder der große Vater, der uns sagt, was er glaubt, was richtig ist und uns die Entscheidung abnimmt über unsere eigenen Probleme oder abnehmen möchte, weil er es einfach nicht anders kennt, weil Deutschland eben so gestrickt ist als ehemaliger Nationalstaat. Das steckt noch tief drin. Und das heißt, wir haben nirgendwo die Möglichkeit, unsere eigenen Probleme überhaupt erstmal zu artikulieren. Also ein Raum, wo und der Meinungsbildung ist im Moment nicht vorgesehen im staatlichen Gefüge Deutschlands für uns. Und wir können auch nicht irgendwo hingehen und sagen, nee, stopp, also dass ihr da jetzt hinten wieder einen Braunkohletagebau aufmachen wollt oder das mit dem Wasser in der Spree, was ihr euch da überlegt habt, das gefällt uns nicht, das wollen wir nicht. Und macht es nicht und können das natürlich sagen, aber dann gibt es keinen Mechanismus, der wirklich dafür sorgt, dass wir an der Stelle einbezogen werden müssen, auf eine wirksame Weise.
Kannst du dazu vielleicht noch was sagen, was genau die mit der Situation mit der Braunkohle und das Wasser in der Spree, was ist denn da die Situation für Leute, die das jetzt vielleicht nicht wissen?
Genau, also es gibt da so einen Spruch, der Gott hat die Lausitz geschaffen, der Teufel hat die Kohle drunter gelegt. Also gerade in der mittleren Lausitz ist es und auch teilweise in der Niederlausitz verheerend, weil insgesamt, je nachdem wie man zählt, 120, 130 Dörfer ganz oder teilweise vernichtet wurden, um dort Braunkohle abzubauen. Damit einherging natürlich die Vernichtung der sorbischen Sprache in diesen Regionen. Das war also eine der Ursachen. Und diese Braunkohle, ich nenne es Braunkohle-Raubbau, weil von Gewinnung kann man nicht sprechen, es ist irre, was dort passiert. Das passiert bis heute. Es gibt immer noch drei aktive Tagebaue, immer noch ein Dorf, was aber schon de facto verschwunden ist, was noch abgebaggert werden soll. Und aber auch viel Kulturlandschaft, die abgebaggert wird. Und damit einhergeht eine seit Jahrzehnten bis heute völlige Zerstörung des Wasserhaushalts in diesen Regionen. Besonders die Spree ist davon betroffen. Und das ist eine ökologische Katastrophe und die wird sich in der Zukunft verschärfen durch den Klimawandel und durch das geplante Ende des Bergbaus. Die Wasserläufe, die werden sich nicht wiederherstellen lassen, wie sie mal waren. Und es gibt im Moment keine Konzepte so richtig. Was machen wir denn dann? Die Verzweiflung geht so weit, dass man über einen Überleiter aus der Elbe spricht, in die Lausitz, damit die Spree gerettet werden kann. Aber auch die Elbe hat im Sommer hier manchmal nur 50, 60 Zentimeter Wasser und das wird vielleicht nicht gehen. Und das ist, kann ja auch nicht die Lösung sein. Ich würde vielleicht noch kurz ergänzen, es ist jetzt nicht so, dass wir gar keine Lobby hätten oder gar nicht sichtbar wären, aber natürlich in einem Staat mit, wie viel haben wir jetzt, 82, 83 Millionen Einwohnern, wenn wir jetzt über 15 bis 150.000 Menschen reden, also das reicht maximal für ein oder zwei Landtagsmandate und das ist auch so, wir haben im Moment eins in Sachsen, in Brandenburg gar niemanden, es reicht kaum für Bundestagsmandate oder sowas. Und selbst auf den unteren Ebenen in der Kommunalpolitik, in den Kreistagen, sitzen immer nur wenige unter den vielen Nicht-SorbInnen. Also wir können uns auf den vorhandenen politischen Ebenen nicht bemerkbar machen, weil wir einfach so wenige sind. Und das ist ja, greife ich jetzt vielleicht vorweg, aber die politische Vertretung müsste aus meiner Sicht davon losgelöst sein. Es muss eine neue Ebene dafür geschaffen werden und die muss dann sich ins Benehmen mit den deutschen staatlichen politischen Ebenen setzen können. Und da haben wir im Moment nur die Möglichkeit, uns im Vereinsrecht zu organisieren. Da haben wir einen Dachverband, die Domowina, was Heimat bedeutet und den gibt es schon über 100 Jahre und das ist eine Lobbyorganisation und die trommelt auch und versucht natürlich auch das Beste rauszuholen, ist aber gleichzeitig stößt ganz schnell an Grenzen ihrer Mitsprachemöglichkeiten.
Und vielleicht, weil du vorhin gesagt hattest, der Staat nimmt auch gerade Geld in die Hand. Korrigiere mich gern, wenn es nicht richtig ist, aber ich glaube, es gibt gerade eine Stiftung, wo Geld aus Landes- oder vielleicht sogar auch Bundesebene reinfließt, die dann größtenteils über den Domowina auch verteilt wird. Und der Domowina ist ein Zusammenschluss aller sorbischer Vereine oder aller sorbischer Vereine, die davon teil sein wollen.
Genau, alle nicht, aber sehr viele. Also es gibt eine ganze Reihe von wichtigen Vereinen, die da nicht Mitglied sind. Also die Domowina kann nicht sagen, dass sie alle vertritt. Das geht einfach gar nicht. Also schon weil man ja Mitglied sein muss in einem Verein, um da dabei zu sein. Aber de facto ist es schon so, dass also der größte Teil der, sagen wir mal, kulturell Aktiven oder im weitesten Sinne Vereine dort dabei sind. Das Geld, das sind circa 20 Millionen Euro im Jahr, das kommt vom Bund und den beiden Ländern Sachsen und Brandenburg. Und 1998 wurde dafür eine staatliche Stiftung geschaffen, die Stiftung für das sorbische Volk. Und die verteilt dieses Geld und nicht nur an die Domowina, aber die bekommt den größten Teil des Geldes. Es werden auch andere Institutionen gefördert, also es gibt eine ganze Reihe von Institutionen. Es gibt ein Theater, es gibt ein Ensemble, ein akademisches Institut, ein Sprachinstitut und solche Dinge, ein Verlag. Und die bekommen das Geld von der Stiftung für das sorbische Volk. Es gibt auch noch geringere Summen, die zum Beispiel aus Strukturwandelgeldern auch in die sorbischen Institutionen fließen, aber der große Anteil kommt aus dieser Stiftung, also aus Steuergeldern. Und dort bestimmt aber nicht das sorbische Volk über die Vergabe. die sitzen zwar mit am Tisch, also es gibt dort einen Stiftungsrat und knapp die Hälfte der Mitglieder des Stiftungsrates kommen aus dem sorbischen Volk und knapp über die Hälfte kommen von der deutschen staatlichen Seite, also den deutschen Parlamenten und Regierungen.
Ich glaube, ich würde richtig gerne vielleicht noch einmal ein bisschen rauszoomen und noch einmal abschließend darüber sprechen oder was gibt es abschließend noch mal dazu zu sagen, der Umgang mit nationalen Minderheiten oder unterschiedlichen Völkern auf der Welt, die nicht durch dieses Staatskonstrukt vertreten werden, um diesen Kritikteil so ein bisschen rund zu machen, um dann in die Utopie reinzustarten und zu schauen, wie könnte das eigentlich ganz anders sein und was würde das bedeuten?
Mhm. Sagen wir mal positive Beispiele. Die deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien, die im Gebiet, ich glaube, von Wallonien an der Grenze zu Deutschland lebt, das sind ca. 60.000 Menschen, also gut mit uns, sorbischem Volk vergleichbar, die haben umfassende Selbstbestimmungsrechte, eine eigene Hochschule, ein eigenes Budget aus den gesamten Steuern, was ungefähr 10-mal so groß ist wie das, was wir hier bei uns bekommen. Eigene Schulen, in denen sie bestimmen, was dort passiert, natürlich im Rahmen des belgischen Rechts. Also ein ganz großes Maß an Selbstbestimmung, was, glaube ich, ein gutes Beispiel wäre, nachzuahmen. Wir haben die Region Wales in Großbritannien, wo natürlich auch ein Gebiet zugrunde liegt. Das muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen trennen. Also wenn wir jetzt mal Wales nehmen, da gibt's die gälische, walisische Sprache, die eine völlig andere als die englische Sprache ist und die auch kurz vorm Untergang stand und in den letzten Jahrzehnten also sehr schön revitalisiert wurde, sehr in ist, sehr hip ist, wo heute einfach auch gute Leute, junge Leute in der Musik, im Hip-Hop und so weiter diese Sprache benutzen, ganz selbstbewusst. Was die haben, ist ein staatliches Gebiet. Das ist zwar Teil von Großbritannien, aber es hat eine Grenze und eine Hauptstadt. Das haben wir in der Lausitz nicht, zum Beispiel. Also da kann man sich schwer dran orientieren. Wir haben zwar so ein Siedlungsgebiet, was auf kommunaler Ebene abgegrenzt ist, aber es erstreckt sich schon über zwei Bundesländer. Da fangen die Probleme schon an. Wir haben also dieses Gebiet nicht. Also müssen wir uns vielleicht an anderen Beispielen orientieren. Und da gibt es dann zum Beispiel die Sami in Skandinavien, die sich als indigenes Volk bezeichnen und in den vier Staaten Norwegen, Schweden, Finnland und Russland leben und die in unterschiedlichem Niveau in diesen vier Staaten es geschafft haben, Selbstbestimmung zu erwirken und eigene Parlamente gegründet haben. Und dann gibt es natürlich Gemeinschaften außerhalb Europas, wo man eher die überwiegende Mehrheit sagen würde, ja, das sind koloniale Staaten und in denen gibt es indigene Minderheiten, die auch für sich teilweise versucht haben, Selbstbestimmungsstrukturen zu schaffen. Aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Wenn wir mal in Europa bleiben, deshalb Gesehen, orientiert sich an den Möglichkeiten, die in Belgien der deutschen Minderheit gegeben werden und an den rechtlichen Grundlagen, die Sami für sich beanspruchen. Ansonsten glaube ich, dass wir als sorbisches Volk und auch wir im Serbs-Gesehen eigentlich da schon auch vielleicht was zu geben haben für das große Deutschland. Denn wir brauchen eigentlich keine Gebietsgrenze. Bei uns kann man mitmachen, wenn man sich dazu bekennt, Sorbin oder Sorbe zu sein. Egal, wo man wohnt, innerhalb Deutschlands jetzt zunächst, aber grundsätzlich könnte man das ja auch erweitern. Und wir brauchen auch nicht unbedingt irgendwelche Bundesländer. Das würde manches natürlich leichter machen, aber wir glauben, dass das alles auch ohne Grenzen zu lösen ist, was wir lösen wollen, nämlich dass wir in der Bildung und in der Kultur über uns selbst bestimmen. Man wird mit den staatlichen Strukturen, die existieren, sich eben auseinandersetzen müssen. Man wird mit denen Verträge schließen müssen, Staatsverträge, aber wie soll ich das formulieren? Wir würden keine neuen Grenzen hochziehen oder sowas.
Ja, vielleicht ist das auch ein ganz guter Übergang in die Utopie, weil wir ja auch beim Utopie-Teil nochmal darüber sprechen können, wie es vielleicht sogar für unterschiedliche Völker, unterschiedliche Sprachen und so Diversität an Kultur aussehen könnte, wenn wir bestimmte Grenzen nicht so haben, wie wir sie gerade haben. Zum Beispiel die Grenzen von Nationalstaaten. Genau, deswegen würde ich mal überleiten in den Utopien-Teil. Und wenn du Hagendates vorstellst, es ist 50 Jahre später und vielleicht durch Sepsky Same, aber vielleicht auch durch viele andere Verstrickungen, soziale Bewegungen, hat sich einfach richtig viel verändert für die Sorbinnen hier im Land. Und es ist so, wie du es dir eigentlich jetzt erträumt hast. Und du guckst so zurück auf diese Zeit und auf diese Veränderung. Du schaust aber auch, wie ist es jetzt gerade? Wie sieht dann das Zusammenleben in der Region aus, wo du aufgewachsen bist? Wie fühlt es sich an, jetzt Sorbin zu sein? Wie ist die Gesellschaft organisiert?
Das ist natürlich jetzt sehr persönlich, ja, meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass ein Aussöhnungsprozess stattgefunden haben wird. Ein Aussöhnungsprozess, wie er zum Beispiel in Australien auch erfolgreich war, im Bundesstaat Victoria, wo die sogenannten Aborigines einige Jahrzehnte lang auch Mitsprache gefordert haben und auch Mitbestimmung über Land, was ihnen mal gehört hat. Und wo also erstmal so eine Aussöhnungskommission oder so gebildet wurde und wo also auch die Mehrheit der Nicht-Aborigines lernen musste, dass da etwas ist, was sie verstehen müssen, was sie anders betrachten müssen und wo sie vielleicht nicht Schuld haben daran, dass was passiert ist, aber Verantwortung. Und das wünsche ich mir für die Lausitz auch. Und das wird dann zu einem unverkrampften Verhältnis der nicht-sorbischsprachigen und der sorbischsprachigen Menschen in der Region führen und gegenseitigen Respekt und eine Normalität, gegenseitige Normalität. Also niemand soll gezwungen sein, Sorbisch zu sprechen oder sowas, aber es wird vielleicht einfach praktisch sein und cool sein, seine Kinder in den sorbischen Kindergarten und die sorbische Schule zu schicken, wenn man selbst kein Sorbisch kann. Einfach, wenn man weiß, A, lernen sie eine andere Sprache spielerisch, das ist immer gut. B, haben sie dann, macht man diese Entwurzelung ein bisschen rückgängig, die den Menschen ja widerfahren ist, die ihre Sprache dort irgendwann verloren haben, aber weiterhin die zweisprachigen Ortsschilder jeden Tag sehen. Und dass das Ganze also vor allem unverkrampft stattfindet und nebeneinander stattfinden. Das wäre eine echte Zweisprachigkeit. Wir sprechen ja heute von einer zweisprachigen Lausitz, aber es stimmt nicht, die ist anderthalbsprachig. Alle, die sich als Sorben bezeichnen, können Deutsch, aber von den Deutschsprachigen kann ein winziger Bruchteil Sorbisch. Und das, fände ich, in der Zukunft sollte sich ändern. Es muss nebeneinander existieren können. Und alle verstehen sich untereinander ein bisschen. Also alle, die dort Deutsch sind, die können ein bisschen Sorbisch, wenigstens Begrüßung und Lesen, Aussprache und entspannen sich, wenn neben ihnen Sorbisch gesprochen wird und verlangen nicht, dass man jetzt Deutsch bitte spricht, weil sie ja dabei sind. Und was die Mitsprache betrifft, wünsche ich mir, dass dann in unserem angestammten Siedlungsgebiet nicht über unsere Köpfe hinweg entschieden werden kann, also dass eine zusätzliche Ebene eingezogen wird, die das Sorbische berücksichtigt und dass sich das dann bereits als Normalität eingependelt hat. Ja, das geht. Ach ja, wir haben das und das vor. Was sagen die Sorben dazu? Und ja, dann müssen wir mal, haben wir noch nicht gefragt. Okay. Wir werden uns mit denen in Verbindung setzen und dann kriegen wir ein halbes Jahr später aus dem, vielleicht dem sorbischen Regionalparlament oder dem sorbischen Überparlament, kriegen wir eine Antwort und dann werden wir uns mit denen einigen. Und das als normaler Prozess, der gut funktioniert hat. Warum? Weil wir Sorbinnen und Sorben vor Ort einfach auch am besten wissen, was gut für uns ist. Und das ist das, was gut für die ganze Region ist. Und das wird sich einfach bewähren. Davon bin ich fest überzeugt.
Was glaubst du, was für Auswirkungen könnte das auf die Region noch weiterhin haben oder auf die Menschen, wenn sich das so entwickelt? So diese Balance, dieses gleichberechtigtere Sehen, eine größere Rolle spielen von so Unterschiedlichkeit in Kulturen und so dieses gesehen werden?
Ja, ich glaube schon, dass das generelle Verständnis für Vielfalt dadurch sich verbessert. Und eben auch andere marginalisierte Gruppen besser gesehen und beachtet werden. Ob das jetzt vom ethnischen Hintergrund ist, sprachlichen Hintergrund oder anderen Dingen, die Menschen zur Minderheit machen, und dass das generell also positiv einwirkt in die große Gesamtgesellschaft. Wenn man es jetzt mal auf Deutschland bezieht, könnte es ja dann sein, dass dieses Modell, dass eine Gruppe, die sich ethnisch sprachlich definiert, wie wir als sorbisches Volk, und die sich politisch zusammenfindet und ihren eigenen Willen artikuliert und das ganz zivilisiert innerhalb des Staates, dass sie das innerhalb des Staates zur Wirkung bringen können, dass dann andere Gruppen vielleicht auch sich so organisieren. Und vielleicht ist das ja ein Modell für ein Deutschland, was sich nicht mehr als Nationalstaat versteht, sondern als Multikulti im besten Sinne. Mhm. Also das würde dann sicher auch Gruppen umfassen, die nicht schon 600 Jahre hier leben, sondern vielleicht erst 60 Jahre in Anführungsstrichen. Die aber ähnliche Probleme haben. Die unterliegen auch der Assimilation. Die Kinder dieser Gruppen wachsen häufig in ihrer Muttersprache analphabetisch auf. Sie lernen Deutsch, aber recht als schlecht. Ihre Muttersprachen lernen sie nicht. Und das ist für die persönliche Entwicklung immer ungünstig. Und vielleicht würden solche Gruppen sich auch politisch zusammenfinden, sich auch artikulieren und ihre eigenen Bedürfnisse auf demokratische Weise besser formulieren können, als das jetzt der Fall ist. Also es ist jetzt viel gesagt worden, in der Utopie möchte ich einfach nicht mehr ständig erklären müssen, was ist sorbisch und warum haben wir unsere eigenen Probleme und unsere eigenen Bedürfnisse, sondern das soll einfach ganz normal sein und nicht hinterfragt werden und nicht mir von außen erklärt werden, nee, das ist eigentlich ganz anders und ich weiß besser als du, was du brauchst. Das reicht schon.
Alles klar, danke.
Ja.
Das krass. Ist berührend.
Ja, voll. Und vor allem auch krass zu sehen, dass das deine Utopie ist, wo man so naiv meinen könnte, das wäre ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
So das Bärminimum.
Ja, das Bärminimum. Mhm.
Ja.
Ja. Aber gut.
Wichtig, vielleicht doch, ich habe noch was vergessen. Es ist meine persönliche Meinung und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es die Sorben nicht gibt, sondern wir haben ganz unterschiedliche Perspektiven. Es gibt auch viele, die werden, wenn sie das hier hören, denken, der stellt uns hier als Opfer hin. Ich bin kein Opfer, ich bin ein selbstbewusster Mensch. Ich habe nicht das Problem, ich habe nicht das Gefühl, dass ich von außen bevormundet werde. Das will ich auch gar nicht wegreden und ich will denen auch nicht erklären, was für sie besser ist. Aber meine Perspektive gibt's garantiert auch ganz oft innerhalb unseres vielfältigen Volkes und für die kann ich jetzt sprechen.